Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, Jesus Christus. Amen. Loben zieht nach oben und wir wollen uns jetzt diesen Lobgesang der Maria als letzte Einheit in dieser Adventswoche noch widmen. Wir haben den Text vor uns und wir können ihn mitlesen. Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Die älteren Perikopen haben für den vierten Advent, da sind wir ja noch nicht, aber nur zur Einführung, den Lobgesang der Maria vorgesehen. Und da wird der ein andere Begriff genommen, da heißt es das Magnificat. Und wer bei Luther nachschaut, wird auch diesen Begriff hören, Magnificat, der Lobgesang der Maria von Magnificare, groß machen, erheben. Und das spiegelt uns den Anfang, die Quelle und auch das Ziel dieses wunderschönen Jubelliedes, könnte man fast sagen, wieder. Denn hier wird Gott erhoben und groß gemacht. Man könnte das Magnificat eigentlich auch die Krönung der Lobgesänge nennen. Es gibt noch andere Lobgesänge. Kennst du einen? Da ist der Lobgesang des Mose. Im 2. Mose, die Mirjam. Ein Lobgesang nach der Durchquerung des Meeres. Dann haben wir 5. Mose 32, wo Mose einen ganz großen Lobgesang angestimmt hat. Die Hanna der Zacharias. Auch im Epheser 1 haben wir einen Lobgesang, im Philipper 2, Offenbarung 5. Die sind manchmal vielleicht noch ein bisschen ausführlicher und gewaltiger und schöner, vor allem aber Offenbarung 5. Aber wir haben hier die Krönung der irdischen Lobgesänge. Das können wir für uns festhalten. Und in der altkirchlichen Liturgie wusste man noch, dass unser Singen hier auf Erden nicht nur an der Decke hängen bleibt und dann vielleicht wieder als Echo runterkommt, sondern dass der Widerhall dieser Lobgesänge im Himmel auf ein ganz großes Echo stößt. Es hieß da nämlich früher in der Abendmahlsliturgie, so lasst auch unsere Stimmen uns mit ihnen vereinen. Also wir sehen, der Lobgesang, der hier stattfindet, hat auch eine Fortsetzung, eine viel größere in der Ewigkeit. Im Himmel sind noch ganz andere Lobgesänge, aber hier haben wir ein Vorbild auch für uns, das wir nehmen können, um hineingenommen werden in das Segnen Gottes, in das Handeln Gottes, in das Handeln Gottes auch als Strafhandeln zu sehen. Wir sehen auch hier dann, wenn wir hineinschauen werden. Und wir werden hineingenommen in die Pläne Gottes mit dieser Welt, die auch mit der Menschheit und mit dem Volk Israel, die Gott davor hat und die er zu einem Ziel bringt. Aber zunächst wollen wir einfach mal festhalten, hier wird eine Frau gewürdigt, einen Lobgesang singen zu dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Das Schicksal damals der Frauen war ein anderes. Sie hat den Mund zu halten und sie hat zu kuschen und sie hat für das zu sorgen, was dem Manne wohlgefällt. Und dann war es Feierabend. Wir haben heute teilweise auch noch solche Kulturen, in denen die Frau nicht viel wert ist. Wir schauen in den Islam hinein, da wird manches vorgegaukelt in unseren, wie soll ich sagen, deutschen Ländern, aber es ist etwas ganz anderes. Auch das Kopftuch der Frau ist nicht vergleichbar mit dem Kopftuch, was eine Christenfrau letztendlich tragen kann. Die Frauen waren damals immer Verfügungsobjekt. Und das ist bis heute teilweise so geblieben. Und auch diese ganze Genderbewegung versucht ja krampfhaft der Frau etwas auf die Füße zu helfen. Aber mit welchen Mitteln, das ist die Frage, ob das überhaupt dann so zu einer geschenkten Gleichwertigkeit führen kann, ist die andere Frage. Und wir sehen es, jetzt haben wir die Kriminalstatistiken wieder gehabt. Ja, es geht fast an die Tausende, wo Frauen letztendlich abgemetzelt wurden. Und man verschweigt tunlichst, dass das großteils aus dem Islam kommt. Ja, das ist einfach dieser Betrug, den wir hier auch wieder in den Medien vorfinden. Ich möchte ganz kurz noch etwas Grundsätzliches zum Loben sagen. Es wäre nicht angemessen, wenn das Lob nur auf den Sonntag Gottesdienst der Frommen reduziert würde. Der biblische Lobgesang ist immer im Alltag auch fest verankert. Ja, das ist etwas Grundsätzliches, was dem Menschen, wie soll ich sagen, zu seinem eigenen werden sollte, dass er Gott lobt. Und nicht nur dann, wenn es uns gut geht, wenn leibliches Wohlbefinden da ist und die Kasse gefüllt ist, sondern Gott möchte immer gelobt werden. Wir sehen St. Paulus und Silas, sie sind in einer sehr seltsamen Bredouille, Füße und Hände eingesperrt und in einem Rattenloch untergebracht. Und was machen sie? Sie schimpfen und fluchen und schreien und kreischen? Nein. Sie loben Gott und Gott antwortet mit einem Erdbeben, sodass niemand zu Schaden kommt, aber außer der Mauer. Und das ist die Folge dieses Lobes. Also nicht nur eine Sonntagsbeschäftigung, sondern es sollte letztendlich die tägliche Melodie unseres Lebens sein, dass auch wir Gott in allen Dingen loben, auch für das, was uns unangenehm ist. Und Jesus als Lehrer des Volkes und der Jünger hat die Jünger ja in eine dreijährige Schule mit hineingenommen, um ihnen ein Stück weit ein Training auch, jetzt sind wir wieder beim Sport, man kann aber auch andere Dinge trainieren, ein Training zukommen zu lassen, wie sieht Leben nach der Schrift, nach seinen Weisungen aus. Und da ist der Lobgesang auch eine ganzheitliche Medizin, die er ihnen verordnet. Wir haben in diesem Text jetzt eine innere Struktur. Ich möchte sie in vier Abschnitte gliedern und trotzdem sind es sieben. Nicht nervös werden. Ich habe schon richtig gezählt. Erstens der Aufruf zum Lob. Zweitens der Anlass zum Lob. Und dann kommen die Gründe zum Loben und das sind vier Stück. Und dann haben wir noch einmal Gottes Treue, das die Gründe zum Loben, Gottes Macht, Gottes Heiligkeit, Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gerechtigkeit. Und schon haben wir sieben Punkte. Die Siebenerzahl ist ja letztendlich die Zahl der Vollkommenheit Gottes. Und trotzdem haben wir nur vier Punkte. Das ist die Vollkommenheit der Erdenzahl, die irdische Vollkommenheit. Und so haben wir in diesem Lobgesang eine Verschränkung von göttlicher und irdischer Lobpreismusik oder Lobpreis, Lobgesang. Und damit sind wir in dieser Situation, in der wir auch sind. Wir sind noch keine Himmelswesen. Wir sind aber auch keine Erdwesen mehr im Sinne von, hier ist unsere Heimat. Sondern wir sehen an diesem Lobgesang in dieser zweifachen Struktur 7 und 4, dass unser Leben letztendlich in der Ewigkeit verankert ist und die Zeit, die wir noch hier verbringen, mit dem Blick nach oben letztendlich vonstatten gehen sollte. Luther sagt hierzu, ich zitiere zu diesem Magnificat: Sie sind fürwahr hierin aufs Allerlieblichste von der Gottesfurcht und was er für ein Herr sei. Dieser züchtigen Jungfrau höret billig zu, ein Fürst und Herr, die ihm ein geistlich reines, heilsames Lied singet. Da sind wir genau auf der Spur. Ein erster Punkt, der Aufruhr zum Loben. Der Aufruf zum Loben. Maria fordert ihre Seele und ihren Geist auf, wenn wir da genau hinschauen. Ja? Meine Seele erhebe den Herrn. Ja, das ist ein bisschen seltsam, oder? Das ist aber praktiziertes Loben. Wir sehen auch wieder, immer wieder in den Psalmen, lobe den Herrn, meine Seele, ein Imperativ. Auch hier, meine Seele erhebt den Herrn, das ist jetzt nicht ein Befehl, sondern sie macht es einfach aus einer inneren Stimmung heraus, dass sie sagt, ich bin so gesegnet, so fasziniert und so angetan von diesem Gott, dass es mir einfach hier in dieser Weise zumute ist. Was ist denn unter Seele verstanden? Das ist ja die wichtige Frage. Das kann man aus der biblischen Anthropologie heraus ableiten. Unsere Seele hat drei Funktionen: Denken, Wollen und Fühlen. Und das sind seelische Funktionen, die Gott auch wunderbar gemacht hat, die natürlich alle drei durch den Sündenfall auch pervertiert sind. Und die Christen haben jetzt eigentlich die eigentliche Aufgabe, auch hier in einem gewissen Training, ihr Denken, Wollen und Fühlen wieder diesem im Sündenfall zerstörten seelischen Bereich wieder auf das Level hinaufheben zu lassen, was Gott uns mit dem neuen Adam, mit Christus hier schenken möchte. Das Denken kann trainiert werden. Göttliche Inhalte, Denken können wir trainieren. Hier passt das Beispiel der Kaffeemühle. Schmeiße ich in die Kaffeemühle ein kleines Steinlein, das kracht ein bisschen und dann sind die Messer stumpf oder haben eine Macke. Ja? Also, und genau so ist es auch mit unserem menschlichen Denken. Wir bekommen über die Medien, und die sind ja heutzutage allgegenwärtig, permanent Informationen, die letztendlich so gut wie nichts mit dem Reich Gottes zu tun haben. Schauen wir die Nachrichten an, ob ARD, ZDF, wo auch immer du reinschaust, dort wird von der Selbsterschaffung des Menschen geredet. Ja, dort wird letztendlich Mord und Totschlag mir präsentiert und damit muss ich letztendlich heute leben, ob ich will oder nicht. Schaue ich in die Zeitung rein, ist es genau dasselbe. Und jetzt ist das natürlich die große Frage, lasse ich mir dies gefallen? Das, was ich anschaue, prägt mich. Das, was ich lese, prägt mich. Lese ich Schundliteratur, dann werde ich permanent irgendwelche zweideutigen Witze reißen. Haben wir in der Verwandtschaft und es ist immer sehr unangenehm. Ja, werde ich mir Pornos anschauen, dann werde ich immer irgendwelche Damen, die mir das über den Weg laufen, lüstern angucken. Das ist so. Schaue ich mir Gewaltvideos an, dann werde ich zur Gewalt konditioniert. So hingeführt, dass ich bei der nächsten Gelegenheit die Faust rausstrenge. Weil ich das ja auch immer wieder nur gesehen habe. Und jetzt kommt Andreas Brehm, einer der Reformatoren im 19. Jahrhundert aus Elberfeld. Er schreibt in seinem Buch Israels Wanderung: Wir haben aber von Jugend auf unvermerkt so viele fremde Gedanken ungeprüft in uns aufgenommen, die wir jetzt ohne weiteres als Wahrheit voraussetzen. Evolutionslehre, Klimawandel, Corona, tralala und. Das sind ja viele Dinge, die man hier einsetzen kann. Er schreibt weiter: Darum müssen wir danach trachten, diese störenden Gedankenfremdlinge auszuscheiden und wirklich biblisch denken zu lernen, dass das Wort Gottes unser Lehrmeister und wir seine Jünger sind. Also dieses erneuerte Denken soll Raum bekommen bei uns in unserem Leben. Und das ist eigentlich wunderbar und das kann man sich antrainieren. Und das ist jetzt keine, wie soll ich sagen, Gesetzlichkeit, dass man wieder kommt, Einbahnstraßen vorne und hinten, Bibel lesen, wenn du das nicht gemacht hast und so weiter, sondern wenn ich es nicht aus Liebe zu Jesus tue. Und ich sage, dort möchte mir mein Heiland etwas zusprechen für den Tag. Trost, Orientierung, Wegleitung, gibt viele Möglichkeiten, die Jesus durch das Wort Gottes uns dann auch für den Tag mitgibt. Darüber hinaus natürlich auch das Wort Gottes studieren. Die Bibel von vorne bis hinten. In meinem Online-Hauskreis machen wir es immer noch in dem Männerhauskreis. Habt ihr die Bibel auf dem Tisch? Dann mit deinem Handy kannst du natürlich tippen, ja, ist auch kein Thema. Aber eine Bibel ist was anderes in der Realität vor sich zu haben. Und dann schlagen wir auf. Altes Testament, Neues Testament, hier sind zwei, die da leidtragend mit dabei waren und dabei sind. Ja. Und es dauert manchmal, bis man dann sich zurechtfindet in der Bibel. Aber wenn ich Jesus anschaue, er war von vorne bis hinten in der Bibel zu Hause. Der hat nicht gesagt, Moment, ich muss schnell mal mein Handy rausholen. Ich weiß da ungefähr. Ja. Nein, er hat genau zitieren können. Paulus hatte genau zitieren können. Und. Ja, sollten wir uns dort nicht die Veränderung unseres Wesens durch die Erneuerung unserer Sinne, und das passiert nicht durchs Fernsehgucken, nicht durch die Disco oder durch die Zeitung, sondern die Erneuerung unserer Sinne bekomme ich durch das Lesen des Wort Gottes. Je mehr ich in dieses Wort Gottes hineintauche, desto mehr taucht, sagt Tim Rutzen, dieses Wort Gottes in mich hinein. Und es gibt doch nichts Köstlicheres, wenn man nicht als Aushängeschild dann, sondern einfach sagen kann, nein, es steht aber geschrieben. Ja, und unsere Christenheit ist so leer von der Lehre. Einmal mit EH und einmal mit EE geschrieben. Ja, wo werden heute noch Bibelstunden? Ich wollte in der einen Gemeinde, wo wir waren, eine Bibelstunde anfangen. Das hat gar niemanden interessiert. Der Pfarrer hat sich nicht interessiert dafür. Und die Ältesten waren, was, Bibelstunde? Da kommt doch keiner. Brauchst nicht machen. Ja, aber das ist so. Und man versäumt hier, danach zu schauen, was Gott sagt. Wir hatten das Denken. Genauso kann ich auch unseren Willen trainieren. Ja, wie viele fragen ja nach dem Willen Gottes. Wie kriege ich den heraus? Wenn ich nicht Bibel lese, wenn ich nicht in der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern bin, da wird kein Zettel von oben herunterflattern, ja. Und dann steht da drauf, so, jetzt musst du die Schublade im Schrank rechts aufmachen und da steht noch was drin. So wie nicht Schnitzeljagd. Nein, das ist auf keinen Fall. Es kann mal passieren, aber in den seltensten Fällen ist das der Fall. Dort, wo ich den Willen Gottes finde, ist im Bibellesen. Ganz einfach. Das sind die 10 Gebote. Das sind die paulinischen Ermahnungen. Oh, da habe ich ja so ein Arbeitsfeld und dann sind die ist die Bergpredigt noch. Da wird es mir richtig schwindlig, wenn ich das lese. Ja? Also wir haben allen Grund, was sagt Jesus? Der den Willen des Vaters im Himmel tut. Da werden viele rumbrüllen. Ah ja, Jesus, ich habe doch das, ich habe doch geheilt, ich habe doch in deinem Namen und alle möglichen. Und Jesus sagt, ja, die kenne ich gar nicht. Wieso kennt ihr die nicht? Weil sie den Willen des Vaters nicht getan haben. Das ist das Ganze. Und dann sind wir ja immer wieder auch, wenn wir bekehrt sind, dann brauche ich auch ein Willenstraining in der Bekehrung. Nicht nur, dass ich Jesus aufnehme, sondern dass Jesus auch mich verändern kann, dass ich meinen Willen abgebe. Blumhardt sagt, der Alte, wir müssen alle zweimal wiedergeboren werden. Oh, ist das eine neue Lehre? Nein. Einmal von der Natur in die Gnade und dann von der Gnade wieder zurück in die Natur. Da müssen die anderen was zu gucken kriegen, aber nicht so als Plakat, ja. Sondern die sehen auf einmal, Mensch, wieso putzt der jetzt da die Toilette? Da haben wir doch schon seit Jahren jemanden gesucht, der das macht. Auf einmal ist da jemand da, der die Toilette putzt. Was ist mit dem los? Oder man fegt vielleicht draußen oder hilft alten Leuten beim Einkaufen und so weiter. Wir müssen letztendlich unsere alte Natur in den Tod geben. Und das ist Gnade. Wenn ich das nicht mache, dann wird auch Jesus nicht den Raum kriegen in mir. Dann ist irgendwann die wiedergeborene Farce und die Bekehrung lächerlich. Dann lachen sie drüber. Vielleicht kann man sagen, Herr Jesus, ich will nicht mehr mit meinem Kopf durch die Wand. Ich will nicht mehr das Leben nach meinem Gusto gestalten. Du sollst wirklich in allen Punkten der Herr sein. Und jetzt frag dich doch einmal, könntest du das unterstützen? Könntest du sagen, Jesus ist in allen Punkten der Herr? Es geht jetzt nicht darum, dass wir uns klein machen und oh, ich schaffe das nicht und was weiß ich. Aber schau, Augustinus sagt doch etwas Wunderbares. Ich kann doch Gott bitten, Herr, gib mir das, was du von mir forderst, dass ich es dir wiedergebe. Die Liebe zu den Nachbarn, die Liebe zur Verwandtschaft oder dies oder jenes, Geduld. Ach was, es gibt so vieles. Herr, gib mir das, dass ich es dir wiedergebe. Und da sind wir dann auf der richtigen reformatorischen Spur. Es gibt auch Menschen, die sagen, jetzt müssen wir auch richtig die Ärmel hochkrempeln, jetzt wollen wir es auch mal richtig ins Zeug legen. Nein, das bringt nichts. An der nächsten Kurve fliegen wir wieder raus. Herr, gib mir das, aber auch nicht so als Seelentröster, dass wir sagen, so ein bisschen beschwichtigend, ja, tolles Gebet, ja, aber hoffentlich lassen wir es doch auch wieder beim Alten. Hauptsache nach außen hin so ein bisschen die Fassade gewahrt, ja. Wenn wir uns ihm einmal übereignet haben, dann ist es auch wichtig, dass wir das tun, was er sagt. In jeder Firma, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, kann ich nicht sagen, oh, also die fangen alle um 8 an, aber mir ist um 9 besser, schlafe lieber ein bisschen aus. Und ich gehe dafür eine Stunde früher, das gleicht sich dann wieder aus. Ja, also, ja nicht, aber so denken wir immer bei Gott, ach komm, der nimmt es gar nicht so eng, jetzt sind wir bekehrt, jawohl, klasse, ewiges Leben wollen wir alle. Aber bloß nicht in mein Leben reinreden, oh, das wäre ja furchtbar. Und genau das ist das. Von der Natur in die Gnade und dann von der Gnade wieder in die Natur, da müssen wir hingehen. Und das macht auch Jesus, er verändert unser Wesen auch dahin, auch unseren Willen. Wir kommen zum Gefühl, du merkst, wir sind heute richtig auf dem Lehrtrip. Also das Gefühl, ja wie, das muss auch trainiert werden. Ja, ja meistens denkt man ja, oh, das geht gar nicht. Und da habe ich Schüler gehabt, ne, da habe ich bloß gesagt, Psalm 139, ich erkenne, dass Gott mich wohlgemacht hat. Und hat zwei Sätze gesagt über das Selbstbestimmungsgesetz. Aufruhr war. Da habe ich gesagt, warum muss man denn immer, wieso soll ich meinen Körper an das Gefühl anpassen? Das ist irreparabel. Kann ich nicht das Gefühl auch wieder an den Körper anpassen? Aber da verdient die Lobby nicht viel, die Industrie. Ja, wir merken, diesen Weg zeigt niemand so richtig auf. Und wer in der Adoleszenz und Pubertät ist, der weiß doch, dass die Kinder, wenn sie zu Hause Tabula Rasa haben, mit ihrer Geschlechtlichkeit völlig am Drehen sind. Und ja, aber da sollte man ihnen doch lieber helfen, das Gefühl wieder an den Körper anzupassen, indem man sinnvolle und gute Gespräche mit den Kindern auch über den Wert und die Würde ihres von Gott gegebenen Geschlechtes mit ihnen führt. Und nicht sagt, hey, der hindische Arzt, da kannst du hingehen, der macht es. Das ist ein absoluter Irrsinn. Okay, möchte mich nicht weiter auslassen. Aber da ist Trainingsarbeit im Gefühl nötig. Auch wenn wir das Wort Gottes umsetzen. Manche sagen, ach, das ist eine unangemessene Frage. Ja? Aufs Gefühl kommt es doch nicht an. Doch, ich denke, aber es ist nicht das Entscheidende, dass ich das Gefühl jetzt zum Maßstab meiner Dinge mache. Und ich habe immer gesehen, das Gefühl kommt, wenn ich Gott gehorsam bin, hinterher. Ja, und wohl dem, der sich nicht auf sein Gefühl, aber dann gibt es immer so die frommen Leute, ja, ich habe da so ein Bauchgefühl gehabt und so nicht, dann sage ich, oh Mann, da fühle ich gar nichts. Das ist einfach so. Nicht? Und Paulus sagt, freut euch. Ja, ich soll mir uns jetzt verkrampfen und immer halt der Spange so rein, dass man ein bisschen grinst. Nein, wenn wir die Heilstatsachen uns immer wieder vergegenwärtigen. Christus für mich, dort am Kreuz, ich habe es neulich schon mal gesagt, wie können wir zu mehr Liebe kommen? Ganz einfach, wenn ich das anschaue, was am Kreuz gemacht wurde. Diese ganze Passionsangelegenheit, der absolut reine, der von keiner Sünde nur irgendwie angefasst war. Wir sind ja bis in Haarspitzen hinein absolut verdorben. Zu jedem, Luther sagt das, zu allem Bösen geneigt, Gott und die Menschen zu hassen. Und jetzt kommt da einer, der kennt es gar nicht, Sünde. Und der lässt sich so traktieren. Fresser, Weinsäufer. Boah. Also, wenn wir jetzt so behandelt würden, und du weißt genau, wir trinken kein Alkohol, wir fressen auch nicht und so weiter, und da würde einer auf der Straße vielleicht kommen, oder Pfarrer oder wir haben sagen, du bist ein Sippe, ein Fresser, ein Weinsäufer, oh, Das wird uns aber wie ein Schlag ins Gesicht sein. Und wir könnten es ein bisschen nachempfinden. Und es kommt Jesus, der das gar nie gekannt hat. Gar nie. Sünde. Und jetzt tun die ihn auf diese Weise betiteln. Du hast den Teufel. Man muss sich jetzt mal vorstellen, was das bei Jesus innerlich an Leiden hervorgerufen hat. Und wenn ich mir das bedenke, ja, dann schenkt mir Jesus die Liebe auch zu diesem Ereignis, was er gemacht hat und auch zum Wort Gottes. Ich habe es noch nicht anders gesehen, nicht umsonst haben die Kirchenväter. Louis Harms macht 80 Passionsandachten in 40 Tagen. Du kannst es ausrechnen, wie viel an einem Tag, früh und abends. Ja, gibt ein kleines Büchlein darüber. Und wir schaffen es nicht mal, dass wir einmal uns über die Passion Jesu Gedanken machen. Aus dem Grunde eine ganze Woche. Dann hat man Zeit und kann sich's einteilen. Und die Adventszeit waren auch 40 Tage Bußzeit. Ging bis zum 6. Januar, Epiphanias. Und da haben die Leute sich auf Weihnachten vorbereitet, auf die Erscheinung Jesu. Also, das ist ganz wichtig. Und da kann ich auch die Freude und die Liebe zu Jesus mir wieder ganz neu erneuern. Herr, nicht? Die Liebe ist ja ausgegossen in unsere Herzen. Und der Heilige Geist wird uns das dann ganz groß machen. Er ist nicht der Zampano, sondern er ist derjenige, der ausschließlich auf Christus weist. Er will gar nichts für sich. Und wir haben alles, alle drei in der Dreieinigkeit wollen gar nie etwas für sich. Christus sagt, nein, alles nur für den Vater. Und der Vater sagt, alles nur für den Sohn. Das ist anders wie bei uns. Und jetzt denke ich, kann man auch das Gefühl hier trainieren und sagen, Herr, gib mir einfach Freude ins Herz. Gib mir die Liebe zu den Verlorenen. Gib mir dies und jenes an Gefühlen. Und an den Gefühlen liegt es nicht, gell? Bitte, unsere Welt gaukelt uns ja immer vor, da muss was fühlen und das muss alles ganz toll sein. Gar nichts. Wer einen lieben Menschen verloren hat, da ist kein schönes Gefühl. Wer vielleicht in einer Situation ausharren muss, wo er sagt, ich würde am liebsten davon springen, da ist kein schönes Gefühl. Aber es ist das Trainingsfeld letztendlich dieser drei Dinge, Seele, Wille, Denken, Wille und Fühlen, wird dort trainiert. Und auch Feindesliebe lernen wir nicht theoretisch. Ja, wir wissen es ja immer, wir müssen jeden auf Feinde lieben. In Nicaragua die Feinde, nicht wahr? Und in China und so. Alles dummes Gerede. Wenn ich dem Nachbarn mit dem nackten Hintern ins Gesicht springen würde. Das ist es. Und auch der Geist muss hineingenommen werden, in dass dieses Ich-Bewusstsein letztendlich in den Tod gegeben wird. Und wenn mein Geist tot ist, dann kann der Geist Jesu uns in guter Weise letztendlich ja, dieses Neue hineingeben. Jetzt wollen wir die Anlässe zum Loben uns anschauen. Oh, ich muss gucken, dass wir hier in der Zeit bleiben. Aber wir schauen heute. Der Anlass, die Niedrigkeit der Magd angesehen. Und darüber freut sich Maria. Es ist ja ein interessanter Anlass. Wir wissen aus dem Zeugnis der Heiligen Schrift, wie wichtig Niedrigkeit ist. Ja? Der griechische Begriff, der hier kommt, meint eine innere Haltung. Innere Haltung heißt, wir laufen immer gebückt herum. Nein, das war die äußere Haltung. Die innere Haltung, der andere soll höher geachtet werden als ich selber. Das ist eigentlich die innere Niedrigkeit. Tapainosis heißt das im Griechischen. Und diese innere Niedrigkeit, da gibt es auch ein anderes Wort dafür, das kennen wir besser, die Demut. Den Mut zu haben, drunter zu bleiben. Langmut im Hypomone heißt das im Griechischen. Ich wohne darunter. Also wir merken, das sind alles so Begriffe, die dann uns etwas geläufiger sind, wenn wir das teilweise auch vom Griechischen her direkt übernehmen. Ja? Und dieser Geist, ja, die Demut, wir haben ja, das ist eigentlich diese Armut im Geist, die hier in den Seligpreisungen letztendlich schon uns als glückselig nicht verkauft, sondern angeboten wird. Das sind Menschen, die nicht die eigene Geisteskräfte und Fähigkeiten als ihre Stärke ansehen und darauf vertrauen. Sie wissen, dass sie ohne Jesus nichts tun können. Das sind die Niedrigen, die Demütigen und die preist letztendlich auch Jesus glückselig. Und dann kann ich immer wieder auch mich ein Stück weit kontrollieren und sagen, Herr, ich habe so viel Zeit verbrödelt, Herr, hilf du hier, hilf du dort. Ich ereifere mich manchmal über Lappalien, hilf mir doch einfach da hinweg. Ich kriege mein Leben gar nicht gesteuert und richtig auf die Reihe. Ich brauche Kraft von oben, den Geist von oben. Maria freut sich, dass Gott die Armen im Geist, die Niedrigen, die Demütigen ganz besonders im Blick hat. Und das ist auch eine Einübungsfrage. Und das sehen wir eigentlich auch hier bei der Maria, dass sie das auch ein Stück weit zum Ausdruck bringt. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich kapiere es zwar gar nicht und will auch gar keine große Rechtfertigung, sondern mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Demut. Und wir schauen auf die Hochzeit nach Kanaan. Schlicht hat sie diesen wunderbaren Einfall gehabt. Mann, da fehlt Wein. Ja, und jetzt wusste sie natürlich genau gleich, was zu tun ist. Ist ja logisch, als Hausfrau weiß man das. Aber es ist Demut, wenn sie sagt, was er euch tut, das sagt, nicht was ich euch sage. Ich hätte gleich die Krüge gefüllt, ja. Aber dann, nein, da ist derjenige, der weiß es besser. Und das heißt Demut und denen gibt Gott letztendlich Gnade. Luther sagt dazu, sie hat sich weder der Jungfrauschaft noch der Demut gerühmt, sondern des einigen gnädigen göttlichen Ansehens. Darum liegt die Waage nicht in dem Worte Humilitatem, Niedrigkeit, sondern in dem Worte Rex Pestis, angesehen. Denn ihre Niedrigkeit ist nicht zu loben, sondern Gottes Ansehen. Gleich als ein Fürst einen armen Bettler die Hand reicht, ist nicht der Bettler mit seiner Niedrigkeit, sondern des Fürsten Gnade und Güte zu preisen. Soweit einfach mal Luther. Das war der Anlass zum Loben. Jetzt kommen wir zu den Gründen. 4 Stück hatte ich vorhin schon gesagt. Die Macht Gottes, die Heiligkeit Gottes, die Barmherzigkeit und ein viertes die Gerechtigkeit Gottes. Die Macht Gottes. Er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist. Plötzlich steht diese Allmacht Gottes vor ihrer Seele. Die Macht muss ja wirklich erstmal erglaubt werden. Das ist ja nicht so, dass Gottes Macht überall gleich greifbar wäre. Man könnte ja sagen, dass sich Gott ja am Kreuz Jesu Christi, ach, da hat er ja das gerade Gegenteil demonstriert. Ja, und wir merken, wie passt das mit der Allmacht zusammen? Da sieht man mehr den Triumph des Bösen. Und wir sehen es doch täglich eigentlich in der Nachrichtenschwemme, die uns übergestülpt wird, dass die Allmacht Gottes, ja, da fragen viele dann, ja, wo ist sie denn? Aber da müssen wir uns hindurchglauben. Da müssen wir uns hindurchglauben. Und ich denke, es gibt Wege, Glaubenswege, wo wir ganz deutlich sehen, da ist die Macht Gottes am Werke. Und wir wünschen uns das ja, dass das immer wieder so herauskommt. Nicht? Und deswegen habe ich auch für den Jona Verständnis. Er sagt ja nicht, das ist so eine Lotterstadt da. Und warum haut? Jetzt muss doch Gott einfach mal dazwischen hauen. Nein, er haut nicht dazwischen, sondern er wartet und wartet. Und diese verborgene Macht führt Ninive zur Umkehr. Er hätte ja auch draufdreschen können. Oh, da wäre aber Jona gestanden und gesagt, den nächsten Orden bitte hier. Ja. Aber nein, Gott liebt es, seine Macht e contrario, sagt Luther wieder, im Gegenteil dessen, was man erlebt, zu zeigen. Das ist ein tiefsinniger Gedanke, den da Luther begründet. Er sagt, Gott will den Glauben und der Glaube, der muss sich in das Nicht-Sichtbare hineinglauben. Sonst ist das kein Glaube. Wenn Gott jetzt mal so kurz den Himmel aufmachen würde, ja, dann würden wahrscheinlich 7 Milliarden Leute, die ganzen Medien, würden alle auf die Knie fallen. Das möchte Gott gar nicht. Er möchte, dass wir keine Marionetten sind, sondern dass wir von Herzen ihm die Ehre geben. Paulus schreibt, er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Und das ist natürlich groß, wenn das jeder auch bekennen könnte. Aber es ist einfach ein Wunschtraum und es wird in der Ewigkeit aber so sein. Da sind andere Spielregeln dann da. Er möchte Glaubende, die seine Allmacht in der scheinbaren Ohnmacht erglauben, denn das Kreuzesgeschehen ist scheinbare Ohnmacht. Die großen Dinge, die Gott tut und die er hier auch an der Maria tut. Es ist eine große Sache, dass eine wildfremde Frau auserwählt wird, den Sohn Gottes letztendlich auf die Welt zu bringen und darin letztendlich auch mit hineingenommen in diese Heilsgeschichte, die Gott vorhat. Und es ist immer, große Dinge gehen immer im Kleinen erst an. Da haben wir das Senfkorn-Prinzip, wo wir immer sagen würden, da muss erst mal eine richtige Galerie her, da müssen wir erst 3 Bands aufbauen, wir brauchen gar keine Band. Wenn Gott etwas schaffen will, dann schafft das ohne Band. Mit diesem Gekreische, glaube ich, halten sich die Engel die Ohren zu. Ja, aber das ist es. Wir denken immer, das Große, das bringt den Erfolg. Nein, Jesus fängt oft ganz, ganz klein an. Mit einzelnen Leuten, die beten, Mitglied im Zell. Was war da? Eine Schwester betet für einen feuerspeienden Berg in diesem Zell. Über Jahre. Und dann auf einmal bewegt Gott Herzen und dort wird dieser Missionsberg dann Wirklichkeit. Das ist wunderbar. Wir haben in der Ohnmacht, in der scheinbaren, kommen wir zur wahren Allmacht Gottes hindurch. Und dieser wahrhaftige, mächtige Herr, er kann es sich leisten, auf seine Macht zu verzichten. Ich sage es immer wieder, und kommt zum Ziel. Das ist das, wo wir schon das Kalkülmesser einsetzen und sagen, jetzt müssen wir aber was wegschneiden und wegsetzieren und da müssen wir das so und so und so machen. Das nennt sich auch bei Jakob, nicht? Der hat da 20 Jahre Laban hinter sich und dann kriegt er noch die Vergewisserung, dass Laban ihm ja nicht antasten darf. Und dann sieht er das Heer, Mahanaim, und dann kommt dieses wunderbare Bußgebet. Herr, wenn du mich hier ins Land und so weiter, und dann will ich dein Gott, dann sollst du mein Gott sein. Und als nächstes tut er 550 Viecher aussortieren, um sie seinem Bruder entgegenzuschicken. Ja, die Trickserei liegt uns bis ins Blut, in den Knochen. Das ist so. Und davon möchte uns Jesus auch befreien. Ein zweites, die Heiligkeit Gottes, den heiligen Namen, die Heiligkeit. Gottes ist natürlich seine vollkommene Reinheit und Unbeflecktheit von allem Bösen und Schlechten. Ich hatte es bei Jesus vorhin gerade so ein bisschen angedeutet. Ja? Und das muss man sich mal vorstellen. In jeder Sekunde, was Gott hier an Schmutz und Dreck sehen muss, ist nichts vor ihm verborgen. Aber auch gar nichts. Wir hatten es heute Morgen in der Losung nicht. Das Blut Abels schreit. Wo jeder gedacht hat, das ist Schnee von gestern, der Kain auch. Nein, es wird nicht geachtet. Und jetzt muss man sich mal überlegen, seit der Liberalisierung der Abtreibung sind mindestens 3 bis 4 Milliarden Kinder abgemetzelt worden. Nicht nur so ein paar. Bei uns in unseren deutschen Ländern mindestens 100.000. Kannst du runterrechnen, wie viel das am Tag sind? Im Jahr, ja, 100.000. Was habe ich gesagt, am Tag? Im Jahr 100.000. Jetzt kannst du rechnen, ja, wie viel das an einem Tag sind. Nicht? Und dann tut man Leuten, die in England vor diesen Kliniken stehen und beten, letztendlich ihre Gedanken noch sezieren und sie verurteilen, weil sie dort stehen und ganz still beten. Wo sind wir hingekommen? Wo sind wir hingekommen? Das wird bei uns genauso noch kommen. Ja? Das ist das. Und dort haben wir einen, der sein Innerstes gar nie befleckt hat. Wir kriegen es ja mal vielleicht ein paar Minuten hin. Und schon sind die Gedanken irgendwo, dass man sagen kann, schon wieder, schon wieder, schon wieder. Und dieser heilige Gott nimmt uns an der Hand und macht uns selbst zu Heiligen. Und das ist ein Lebensprozess. Wer Hebräer 12 liest, ja, da heißt es dann, dass wir der Heiligkeit Gottes teilhaftig werden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Boah, aber schreibt er und dann wird er es auch machen. Er nimmt dich so erst einmal, wie du bist, aber pass auf. Der Spruch ist jetzt immer sehr zweideutig. Es gibt ja immer so diese Evangelisations-Slogans, du kannst zu Jesus kommen, wie du bist. Das ist richtig. Aber dann der nächste Spruch müsste auch kommen. Jetzt will er das große Neue in deinem Leben anfangen. Er will dich von Grund auf verändern. Dein Denken, Fühlen und Wollen wird umtrainiert. Wenn du das nicht willst, dann lass es mit Jesus bleiben. Jesus ist nicht noch die schöne Verzierung hier am Revier, dass man sagt, aua, guck mal, Fischchen, oh, tolle Mode, kleines Kreuz oder so, nee, alles so schön und nett. Nein, dann geht es ja erst richtig los. Dann geht die Umerziehung, die Umwertung aller Werte bis ins Kleinste. Und das Ungeheuerliche, dass dieser ewige Gott durch seinen Sohn in meinem Herzen wohnen will. Das ist kein Spruch, sondern das ist Realität. Er hat selber gesagt, Johannes 14, 23, der dreieinige Gott nimmt Wohnung in mir. Und dann möchte er aber auch aufräumen, all den Dreck und die Schlüssel, wo du bisher zu manchem Zimmer noch nicht rausgegeben hast, möchte er haben, um dort aufzuräumen. Die Barmherzigkeit Gottes, sie währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Und das gilt es auch immer wieder im Trainingsprogramm anzupacken. Der Teufel ist in der Lage, uns den barmherzigen Gott völlig zu vernebeln. Da sterben Hunderttausende bei einem Tsunami. Und das Geschrei ist groß, ja, was ist denn hier los, wo ist denn der barmherzige Gott? Ja, da ist hier und dort letztendlich der Bär los. Vielleicht hat einer 20 Jahre schon gelitten an irgendeiner Krankheit. Wo ist da Gott? Und er wird immer wieder an die Schranke vor unserer Gerichtsbarkeit hergezerrt und soll Rechenschaft geben. Und Gott schweigt. Er schweigt, weil er uns nicht Rechenschaft schuldig ist über dem, was seine Barmherzigkeit angeht. Es ist ja oft auch das Verschulden der Menschen, dass sie letztendlich in ein solch dunkles Tal hineingeführt werden. Manchmal sind es Katastrophen, ja. Manchmal ist es aber auch völliges Versagen von entscheidenden Leuten, die vielleicht auch gar nicht gewollt haben, sagen, oh, komm, interessiert mich nicht. Und auf einmal ist das Ahrtal weggespült. Und man hat eigentlich seine Aufgaben nicht richtig gemacht. Und jetzt schenkt Gott uns, und das ist die größte Barmherzigkeit Gottes, die ich erkenne, einen Blick in unser Herz hinein, dass er uns zeigt, du Thomas, wenn ich da hineinleuchte, dann heulen die Hunde im Keller. Und dann kann ich nur sagen, Herr, mach du alles neu. Und er hat es doch gesagt, Hesekiel 36, ich will ihnen ein neues Herz geben. Das ist doch wunderbar, da brauchen wir doch gar nicht rumoperieren. Und all diese Verkrampftheiten, ich bin der festen Überzeugung, reformatorisches Gnadengut ist nur über das Lesen der Heiligen Schrift für uns in unserem Leben umsetzbar. Und das ist nicht etwas, wo es sagt, naja, das machen wir im Schnelldurchlauf. Und wo wir dann so sagen, naja, so ein 100-Meter-Lauf und da hat wieder einen neuen Weltrekord aufgestellt, wie hat er das hingekriegt? Ah, der hat eine Abkürzung genommen. Und so denken wir doch auch immer, wir müssen eine Abkürzung nehmen bei diesem Lebensprogramm, was uns Jesus aufgibt. Nein, da gibt es keine Abkürzungen. Und manche Klasse muss noch einmal durchlaufen werden. Und manche Wegstrecke muss noch einmal. Aber wir haben das Wunderbare im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser Gott, wenn man das richtig durchliest, der Sohn ist ja am Laufen. Und der Vater war, also ich hätte jetzt als Vater gesagt, ja, jetzt lass den Kerl erstmal rankommen. Da musst du dem ein bisschen was erzählen. Nein, dieser Vater springt schon. Der sitzt jeden Tag am Fenster und guckt raus. Kommt denn der Sohn nicht endlich wieder? Er kommt, ja, er wird kommen. Und in dem Moment, wo er da hinten am Horizont um die Ecke biegen sieht, rennt der Vater los und der Sohn kommt gar nicht zu einem, im ersten Moment, zu einem Schuldbekenntnis. Der Vater drückt ihn und ruft, Mensch, endlich bist du wieder hier. Und dann fällt der Sohn eigentlich richtig vor ihm auf die Knie und zusammen. Und das ist eine richtige Umkehr. Ein vierter Punkt, die richterliche Gerechtigkeit, die hier in diesem Lobgesang im dritten Punkt noch uns vorgeführt wird. Er übt Gewalt mit seinem Arm, zerstreut die hoffärtig sind in ihren Herzen Sinn, stößt die Gewaltigen vom Thron, erhebt die Niedrigen. Auch das hat Platz in einem Lobgesang. Wenn wir das so sehen, was heute abläuft, und dann kriegt man damit, da kann einer sich nicht erinnern, und da hat er was gesagt und behauptet im nächsten Moment gerade das Gegenteil, man konfrontiert die Leute mit dem, was videomäßig aufgezeigt ist, das haben sie alles nicht gesagt. Und dann hört man, was sie vor der Wahl sagen und was sie nach der Wahl sagen. Oh, was ist das für ein Gelüge, für eine Ungerechtigkeit. All das wird einmal zur Sprache kommen. Wenn nicht hier, dann werden sie in der Ewigkeit Rechenschaft geben müssen. Und da wird keiner mehr irgendeinen Spruch des Ausredens haben oder erklären wollen, wie es denn jetzt so gemeint war. Da wird ganz deutlich gesagt, so war's. Das ist das Gute. Gott wird einmal bei all diesen ganzen Tricksereien und Ungereimtheiten, die wir heute aufgetischt kriegen, Gott sorgt dafür, dass unser Hochmut auch nicht in die Wolken hinaufwächst. Ja? Das ist das. Und nicht der Hochmütige das letzte Wort hat, sondern der Demütige. Und Maria drückt das so aus, das ist auch ein Grund zum Loben. Gott wird mit seiner Gerechtigkeit einmal alles aufklären. Und wir können hier manche Dinge gar nicht, oh, da gibt es lange Prozessreihen, ja, und am Ende wird das Verfahren niedergelegt. Wir sind wieder gerade hier am Anfang, wir wissen nichts. Ja. Also das ist das Gute. Gottes Gerechtigkeit, die höher ist als alle Vernunft, würde ich jetzt mal sagen. Ja, die wird zum Tragen kommen. Ein viertes, die Treue zu Israel ist zu loben. Wir haben jetzt den siebten Teil in dieser Struktur, wenn wir die Siebner-Struktur nehmen. Bei der Viererstruktur ist es der vierte Teil. Und jetzt sind wir in Vers 54 und 55 angekommen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel. Schaut, da tut er nicht, da tut sie nicht sagen, oh, seinem Sorgenkind Israel. Oh, diesem ungläubigen Israel oder was denn, der Diener Israel. Der Knecht, der Sklave Israel wird hier angesprochen. Und sie sieht schon hinaus in die Ferne der Weltgeschichte, wo Gott mit seinem Volk zurechtkommen wird. Es wird viel Blut noch vergossen. Ja, das wollen wir nicht verschweigen. Aber Israel ist der Augapfel nicht und der Zankapfel. Aber der Augapfel wird überwiegen. Der Augapfel Gottes, weil er in der Segensspur des Abrahams ist, in dir wird gesegnet sein deine Nachkommenschaft. Und dieser Diener Israels ist ja letztendlich der Knecht, das ist die Knechtsgestalt auch dessen, was Israel angeht. Woraus schöpft denn Maria diese Gewissheit? Man muss sagen, oh, das war ein bisschen blauäugiges Mädel. Nein, sie hat ihre Bibel gekannt. Und sie hat gewusst, was Gott dem Abraham mit seinen Nachkommen Isaak, Jakob und Abraham versprochen hat. Und das wird kommen. Wieso heißt es jetzt Abraham, Isaak und Jakob? Wo ist denn der Josef? Du hast einen Erzvater, oder? Kein Erzgauner, sondern ein Erzvater. Ganz einfach, wir haben hier die Dreieinigkeit abgebildet. Abraham der Vater, Isaak der Sohn und Jakob der Heilige Geist. Und das ist die Dreiheit, die hier letztendlich das versprochen hat. Und das ist nicht so ein Versprechen, wie wir sagen, ja, vielleicht oder so, sondern das war mehrfach ein Versprechen, auch mit Blut unterstützt. Und da haben wir bei Paulus Römer 9, ja, bis 11, dort spricht er von den Erzvätern, dort spricht er von dem Segen von Israel, das einmal wieder, und ich sehe es mit Freuden immer wieder auch bei den Kirchenvätern des 19. Jahrhunderts, dass sie auch davon sprechen, obwohl noch lange, lange kein Israel im Land war, dass sie immer davon gesprochen haben, Gott wird mit Israel, Römer 9 bis 11, wieder anfangen. Ja, Israel ist nicht zur Seite gesetzt. Und wir haben es ja gesehen, nicht 14.05.48, Israel wieder als Volk konstituiert. Und am Ende wird es ein neues Israel geben, ein neues Jerusalem, ein neues Volk, eine neue Menschheit. Das hat sie in ihrem wunderbaren Lobgesang uns alles letztendlich mitgegeben. Und damit möchte ich jetzt auch schließen. Ich hätte noch manches zu sagen, aber es ist einfach Zeit. Amen.